NDR Info. Themen des Tages.
Mit Nils Kinkel, guten Abend. Im Norden kommen immer mehr Familien aus den Sommerferien zurück. Es ist voll auf den Autobahnen und auch in der Politik nehmen die Debatten nach der Sommerpause so langsam wieder Fahrt auf. Bullshit war heute das Wort des Tages. Die Kritik kam von Bärbel Baas und sie zielte auf die Sozialdebatte. Das ist unser Thema des Tages. Außerdem schauen wir nach China, wo sich Xi, Putin und Modi treffen und an einer neuen Weltordnung basteln. Und wir werfen einen Blick in das neue Syrien, wo sich erste Touristen wieder für die zerstörte Stadt Palmyra interessieren. Zur Bundespolitik. Wie viel Sozialstaat können wir uns noch leisten? In Zeiten knapper Kassen wollen Union und SPD die Sozialausgaben reformieren und damit den Haushalt entlasten. Arbeitsministerin Bärbel Baas hat eine erste Maßnahme heute beim Bürgergeld verkündet und dafür wird sie gleich kritisiert. Aus Berlin, Christina Nagel.
Jedes Jahr prüft die Bundesregierung die Bürgergeldsätze. Je nach Entwicklung von bestimmten Nettolöhnen und Preisen werden die Sätze angepasst oder eben auch nicht. Für das kommende Jahr sieht Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD jedenfalls keinen Handlungsbedarf. Es wird also wohl bei den bisherigen Sätzen bleiben. Die belaufen sich für Alleinstehende auf 563 Euro im Monat. Kinder bekommen je nach Alter bis zu 471 Euro. Ein Skandal. Aus Sicht von Linken-Chef Jan von Aken.
Es gibt weiterhin Inflation, die Preise steigen und die Leute haben eh schon kaum Geld. Wie sollen sie jetzt bei den gestiegenen Preisen das noch bezahlen? Mein Eindruck ist, die SPD kuscht da vor Merz. Merz sagt, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten. Ganz ehrlich, ich finde, wir können uns die Milliardäre nicht mehr leisten.
Kanzler Merz hatte am Samstag auf dem Landesparteitag der NRW-CDU noch einmal betont, dass sich beim Bürgergeld etwas ändern müsse und auch werde.
Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse.
Was bei der Union für Applaus sorgt, halten Sozialverbände und Linke für gefährliche Stimmungsmache. Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, warf Merz vor, mit solchen Aussagen die Gesellschaft zu spalten. Es sei unverantwortlich, das Existenzminimum in Frage zu stellen, während große Vermögen und hohe Erbschaften kaum zur Finanzierung des Gemeinwesens beitrügen. Arbeitsministerin Baas hält die aktuelle Debatte darüber, dass sich Deutschland den Sozialstaat nicht mehr leisten könne, für so wörtlich Bullshit. Trotzdem bleibt sie dabei, dass Reformen beim Bürgergeld notwendig sind. Wer arbeiten könne, es aber nicht wolle, der müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Das hatte sie bereits im ARD-Sommerinterview angekündigt.
Und deshalb wird es die ersten Vorschläge zu Karenzzeiten, Vermögen, aber auch zu Mitwirkungspflichten jetzt schon im Herbst geben.
Grundsätzliche Reformen des Bürgergelds sollen folgen. Das haben die Fraktionsspitzen von Union und SPD bei ihrer Klausurtagung in Würzburg vor einigen Tagen noch einmal bekräftigt. Im Beschlusspapier heißt es, wie schon im Koalitionsvertrag, dass das Bürgergeld in eine Grundsicherung umgewandelt werden soll. Wer zumutbare Arbeit wiederholt ablehnt, der muss mit einem vollständigen Leistungsentzug rechnen. Wichtig sei es, die Menschen in Arbeit zu bringen, betonte der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn.
Das zweite Wichtige ist, dass die Unterstützung brauchen, auch gut Unterstützung bekommen. Auch da besteht Einigkeit, dafür ist soziale Sicherung da.
Dass die sozialen Sicherungssysteme weiter Bestand haben, ist für den Koalitionspartner SPD von großer Bedeutung. Es gäbe aber auch ausreichend inhaltliche Schnittmengen mit der Union, um Reformen in diesem Bereich anzugehen, sagte Fraktionschef Matthias Mirsch in Würzburg. Dazu gehört aus Sicht von SPD-Co-Chef Lars Klingbeil auch ein schärferes Vorgehen gegen Missbrauch. Im Bericht aus Berlin erklärte er:
Ich finde, es ist nicht akzeptabel, dass jemand Geld vom Staat bekommt, sich zurücklehnt und sagt, ich mache nichts. Da habe ich allein aus Gerechtigkeitsempfinden die Erwartung, dass man sich anstrengt und den Druck fahren wir hoch.
Härter vorgehen wollen die Koalitionäre zudem gegen jene, die Bürgergeld beziehen und nebenbei schwarz arbeiten.
Kanzler Merz haben wir also gerade gehört beim Landesparteitag der CDU in Nordrhein-Westfalen. Das war gestern. Heute hatte er einen Auftritt im ZDF. Beim Sommerinterview wollte er von einem Streit mit der SPD nichts wissen und machte gleichzeitig dem Koalitionspartner klar, Steuererhöhungen werde es mit ihm nicht geben. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Ruth Kirchner.
Merz betont im ZDF, wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden und dieser Koalitionsvertrag gilt. Ähnlich äußert sich CSU-Chef Söder im Handelsblatt. Auch er schließt Steuererhöhungen aus. Steuern müssten gesenkt werden, so der bayerische Ministerpräsident. Der Kanzler sagte, dass die SPD in dieser Frage andere Vorstellungen habe, sei in Ordnung. Einen Koalitionsstreit gebe es deswegen nicht.
Wir suchen nicht das, was uns trennt. Wir suchen das, was uns gemeinsam verantwortungsvoll regieren lässt.
SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil hatte zuletzt auf eine drohende Lücke von 30 Milliarden Euro im Haushalt 2027 verwiesen und gefordert, dass keine Maßnahme ausgeschlossen werden dürfe. Andere SPD-Politiker hatten daraufhin auch Steuererhöhungen ins Gespräch gebracht. Die Union fordert hingegen Einschnitte bei Sozialleistungen, etwa beim Bürgergeld.
Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu einem mehrtägigen Besuch in China eingetroffen. Er ist einer von vielen prominenten Gästen beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin. Dort will der Kreml-Chef die Beziehung zu Peking und anderen verbündeten Ländern vertiefen. Auch Indiens Staatschef Modi ist in China. Weil er wegen der US-Zölle enttäuscht ist von US-Präsident Trump, sucht er sich jetzt eben neue Partner. Und die findet er nicht wie bislang im Westen, sondern im Osten, berichtet Benjamin Eisel aus Peking.
China und Indien wollen enger zusammenarbeiten. Das haben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi bei einem Treffen in der chinesischen Millionenmetropole Tianjin angekündigt. Es sei die richtige Entscheidung für beide Seiten, Freunde zu sein und gute nachbarschaftliche und friedliche Beziehungen zu pflegen, so Xi Jinping. Modi kündigte an, dass es bald wieder direkte Flugverbindungen zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt geben soll. Die Zusammenarbeit sei im Interesse der insgesamt 2,8 Milliarden Einwohner Indiens und Chinas. Der indische Regierungschef lobte außerdem die Fortschritte, die die beiden Länder bezüglich ihres Grenzkonflikts gemacht hätten. Die beiden Nachbarländer streiten sich seit langem darüber, wie die Grenze im Himalaya verläuft. Nach jahrelang extrem schlechten Beziehungen nähern sich die indische und die chinesische Regierung gerade wieder an. Dies geschieht auch, weil sich die Beziehungen Indiens und Chinas mit den Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump deutlich verschlechtert haben. In der Millionenstadt Tianjin findet gerade der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt. Der lose Zusammenschluss von Schwellenländern berät heute und morgen über Sicherheits- und Wirtschaftsfragen. Auch Wladimir Putin nimmt daran teil. Der russische Staatschef ist am Morgen in Tianjin gelandet. China ist der wichtigste Partner Russlands. Die Führung in Peking hält der Regierung in Moskau im Ukraine-Krieg den Rücken frei, unterstützt das Land wirtschaftlich und politisch. Morgen ist ein Treffen zwischen Modi und Putin geplant. Der russische Staatschef ist mehrere Tage in China. Am Mittwoch ist er Gast bei einer großen Militärparade in Peking. Chinas Führung will damit an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien vor 80 Jahren erinnern. Die meisten ausländischen Gäste stammen aus Autokratien. Neben Putin wird auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Peking erwartet.
Vor 10 Jahren sprengte die Terrororganisation Islamischer Staat den weltberühmten Tempel in der antiken syrischen Stadt Palmyra. Über 1000 Jahre alte Kunstwerke und Gebäude, das UNESCO-Weltkulturerbe, war über Nacht zerstört. Die Bilder der Verwüstung sorgten nicht nur bei Archäologen für Fassungslosigkeit. Vor dem Krieg war Palmyra noch ein Touristenmagnet. Davon ist nichts übrig geblieben und doch melden sich im neuen Syrien wieder die ersten Touristen, die Palmyra besuchen wollen. Anna Osius berichtet.
Jamal zeigt uns seine Heimat. 2000 Jahre Geschichte. Palmyra, im Osten Syriens gelegen, die antike Oasenstadt. Doch immer noch gilt die Gegend als gefährlich. Es gibt Schläferzellen der Terrormiliz Islamischer Staat. Vor dem Krieg war Palmyra ein Touristenmagnet. Jamal führte hier Besuchergruppen.
Palmyra ist mein Leben. Die glücklichsten Tage meines Lebens waren, als ich hier mit den Touristen gearbeitet habe. Wir waren so glücklich, weil wir das hier lieben.
Fassungslos sieht der 67-Jährige nun zum ersten Mal, was der IS hier angerichtet hat.
Ich möchte weinen, nur weinen. Wenn man etwas Schönes hatte und es zerbricht, beweint man es. Aber was, wenn das Schöne eine ganze Stadt war, tausende Jahre alt, einfach verloren?
Gnadenlos wütet der IS vor 10 Jahren in Palmyra, sprengt die antiken Stätten wie viele andere Orte, weil sie für eine Vielfalt der Kulturen standen, tötet Bewohner. Die Tempel des Bel und Baal Shamin, der Hadrianbogen, das Tetrapylon, übrig bleibt ein Trümmerhaufen. Nach und nach kehren die Bewohner zurück nach Palmyra, das auf Arabisch Tadmor heißt. Nicht in die antiken Stätten, sondern in den Ort, der neben den historischen Ruinen liegt. Hier wohnte auch Jamal mit seiner Familie. Die Stadt ist durch den Krieg weitgehend zerstört, Gebäude zusammengestürzt wie Kartenhäuser, Einschusslöcher in den Wänden. Noch ist nicht klar, wohin Syrien unter den neuen islamistischen Machthabern steuert. Immer wieder kommt es zu Gewaltausbrüchen, vor allem gegen Minderheiten. Trotzdem, in Palmyra keimt die Hoffnung auf einen Neuanfang. Überall in den Trümmern wird gewerkelt und geräumt, die Häuser aufgebaut. Frisch gegrilltes inmitten von Trümmern. Jamals Bruder hat den Neuanfang gewagt, hat in seiner Heimat wieder ein Restaurant eröffnet.
Etwa 20% der Bewohner sind schon zurückgekehrt. Noch sind viele im Ausland. Wenn der Tourismus nicht zurückkommt, dann wird es schwierig für Palmyra, denn das ist der einzige Wirtschaftszweig hier.
Jamal zeigt uns sein altes Zuhause, ein Hotel für Besucher aus der ganzen Welt. Ein Ort für Familien, voller Leben. Heute steht nur noch ein Rohbau, alles ist kaputt. Wo sollen Touristen jemals wieder unterkommen in Palmyra? Und nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine eigene Familie hat Jamal durch Assad und den Krieg verloren. Sein ältester Sohn, Tamam, galt als Assad-Kritiker, kam ins berüchtigte Foltergefängnis Sednaya und wurde zu Tode gequält.
Als ich die Nachricht bekam, blieb ich für 3 Tage im Zimmer und tat so, als wäre mein Sohn einfach bei mir und würde neben mir schlafen. Erst dann konnte ich zu seiner Mutter gehen und ihr sagen, was passiert ist.
Der alte Mann weint. Wird er, werden die Bewohner Palmyras jemals das Trauma der Vergangenheit überwinden? Wird Palmyra irgendwann wieder das, was es einmal war? Immerhin, erste Touristen haben sich bereits wieder angemeldet. Jamal und die anderen wollen die historischen Stätten wieder aufbauen. Die ganze Welt soll kommen, sagen sie. Und sie hoffen, dass Palmyra, dieser Ort von so reicher Geschichte, im neuen Syrien eine Zukunft hat.
Anna Osius war das. Ihren Bericht über Palmyra gibt es auch im Weltspiegel zu sehen, zum Beispiel in der ARD-Mediathek. Von der größten Hilfsflotte für Gaza aller Zeiten sprechen zumindest die Organisatoren. Von Barcelona aus sind heute etwa 20 Schiffe Richtung Gaza aufgebrochen. Ab Donnerstag sollen sich ihnen weitere Schiffe aus anderen Mittelmeerhäfen anschließen. An Bord Lebensmittel, Medikamente und Aktivisten aus 44 Ländern. Auch Greta Thunberg ist wieder dabei. Aus Barcelona berichtet Julia Macher.
Mit Trommeln, Applaus, Free Palestine und Gaza, du bist nicht allein rufen, verabschieden Tausende die etwa 20 Boote, die aus Barcelonas Hafen auslaufen. Es sind meist Segelboote, 2 Master, die Masten und Spiere mit palästinensischen Fahnen geschmückt. Eine Yacht unter britischer Flagge ist auch dabei. An Bord der Schiffe der Global Sumud Flotilla, Medikamente, Lebensmittel und Aktivistinnen und Aktivisten aus 44 Ländern, zum Beispiel Greta Thunberg. Unser Ziel ist ganz klar, wir wollen mit Dutzenden Booten Israels illegale und unmenschliche Blockade durchbrechen, humanitäre Hilfe liefern und einen Korridor eröffnen, um weitere Hilfslieferungen zu ermöglichen. Sollte Israel erneut internationales Recht verletzen und humanitäre Hilfe verhindern, kommen wir eben wieder. Die schwedische Klimaaktivistin hat bereits im Juni vergeblich versucht, mit einem Segelboot die Blockade zu durchbrechen und wurde von Israel zurückgeschickt. Viele der Aktivistinnen und Aktivisten von damals sind erneut dabei. Unterstützt wird die Global Sumud Flotilla von einem internationalen Netzwerk pro-palästinensischer Organisationen. Über 26.000 Anmeldungen Freiwilliger weltweit habe es für die in 2 Monaten organisierte Hilfsflotte gegeben. Nur ein kleiner Teil davon sticht tatsächlich in See, darunter auch Barcelonas Ex-Bürgermeisterin Ada Colau. Barcelona enttäuscht nie. Die Stadt mobilisiert sich immer, um Flüchtlinge aufzunehmen, ungerechte Kriege zu stoppen und um für die palästinensische politische Sache einzustehen, was eine Sache der Menschlichkeit ist. Die Stadt hat sich im Nahostkonflikt immer klar positioniert. Bereits vor 3 Jahren, noch vor dem Attentat vom 7. Oktober und dem Krieg in Gaza, hat die Verwaltung die Beziehungen mit Israel, vor allem die Städtefreundschaft mit Tel Aviv, vorübergehend auf Eis gelegt. Die aktuelle Stadtregierung hat sich Anfang Juni erneut zu dem Schritt entschlossen. Das prägt die Stimmung. Am Moy de la Fusta, dem Kai zwischen Yachthafen und Ramblas, gab es 3 Tage lang Konzerte, Workshops und Performances. Manches davon würde in Deutschland vermutlich Antisemitismusdebatten auslösen. Ein Netanyahu mit Hitlerbärtchen breitet über einem Dutzend Leichen seine blutverschmierten Papphände aus. Die Hilfsflotte sticht mit Rückenwind aus der spanischen Politik in See. Spaniens Linkskoalition hat Palästina bereits 2024 anerkannt und kritisiert Israels Gaza-Politik scharf. Kataloniens Regionalpräsident Salvador Illa lobt den solidarischen Geist der katalanischen Zivilgesellschaft und Spaniens Außenminister José Manuel Álvarez sichert den spanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vollste konsularische und diplomatische Unterstützung zu. Die Schiffe, die ab heute Richtung Osten segeln, ab 4. September sollen Dutzende weitere aus Tunesien und Italien dazukommen, fahren unter einer Vielzahl unterschiedlicher Flaggen. Ein Versuch, sich vor israelischem Druck auf einzelne Staaten zu schützen und ein internationales Zeichen zu setzen.
This time is the whole world against the genocide.
Man wolle so zeigen, dass sich die ganze Welt gegen den, so der brasilianische Aktivist Thiago Avila, Genozid in Gaza stelle. Spielt das Wetter mit, könnte die Hilfsflotte in 10 bis 14 Tagen die Küste des Gazastreifens erreichen. Die Chancen, dass die Lebensmittel und Medikamente tatsächlich die hungernde Bevölkerung erreichen, sind gering. Das wissen auch die Organisatoren. Die Juristin Melanie Schweizer vom Organisationskomitee hofft, dass der Appell, der von der Flotte ausgeht, dennoch gehört wird, auch in Berlin.
Für uns als Deutsche muss klar sein, dass wir uns in internationales Recht halten. Und das bedeutet in dem Fall, ein ganz klarer Appell ist, diplomatische Beziehungen abbrechen, wenn Israel nicht endlich sich an internationales Recht hält, sich für einen Waffenstillstand einsetzen, Sanktionen gegen Israel, Waffenlieferungen selbstverständlich aufhören.
Der Gaza-Krieg beschäftigt auch die Filmfestspiele in Venedig. Dort gab es am Wochenende Demonstrationen. Einige tausend Teilnehmer versuchten mit Booten auf das Festivalgelände zu kommen, ohne Erfolg. Auch auf der Leinwand sind in diesem Jahr die Filmbeiträge politischer. Jude Law spielt beispielsweise Wladimir Putin im Film The Wizard of the Kremlin. Am ersten Wochenende gab es gleich mehrere Überraschungen. Anna Wollner mit einer ersten Bilanz.
Männer, Macht und Monster. Wenn es einen roten Faden im bisherigen Wettbewerb bei den 82. Filmfestspielen in Venedig gibt, dann diesen. Männer, die krampfhaft an Macht festhalten, Männer, die ihre Macht ausüben, missbrauchen, die ihre Macht verlieren, zu Monstern werden oder Monster erschaffen. In Paolo Sorrentinos Eröffnungsfilm La Grazia zum Beispiel geht es um einen fiktiven italienischen Präsidenten, ein halbes Jahr vor Ende der Amtszeit, der sich langsam von seiner Macht verabschiedet, der gefangen ist in Ritualen und der Einsamkeit, die der schleichende Machtverlust mit sich bringt. Im südkoreanischen Beitrag No Other Choice von Park Chan-wook geht es um einen Mann, der seine Arbeit verliert und in seiner Hilflosigkeit zum Mörder wird, Mitkonkurrenten um eine neue Stelle ausschaltet. Eine bitterböse Satire auf den Kapitalismus, voller schwarzem Humor und mit sozialkritischem Biss. Bis der Guillermo del Toros Herzensprojekt Frankenstein ein bisschen fehlt.
Was für eine Kreatur ist das? Was für ein Teufel hat sie erschaffen?
Der Film, der auf dem Lido beim Festival mit der größten Spannung erwartet wurde, ist ein vollgepacktes Ausstattungsdrama über die Erschaffung eines Monsters. Die Sympathien liegen, wie so oft bei Del Toro, bei der erschaffenen Kreatur, nicht seinem Erschaffer.
I think that the movie tries to show imperfect characters and the right we have to remain imperfect and the right we have to understand each other under the most oppressive of circumstances.
Er habe mit dem Film versucht, unperfekte Charaktere zu zeigen, denn wir hätten das Recht, unperfekte Menschen zu sein und die anderen Menschen unter den unterdrückendsten Umständen zu verstehen. Das sei für ihn sehr biografisch. Und Del Toro denke, das sei es für alle Menschen, die ihre Seele bewahren wollten in der heutigen Zeit, sagt er auf der Pressekonferenz des Festivals.
It is very biographical to me, but it is, I think, biographical for anyone that tries to preserve their soul in the times we're living in.
Dabei hat er sich zu sehr auf das Erschaffen des Monsters konzentriert, zu sehr auf die perfekte Optik der Welt des Horrors und zu wenig auf die zentrale Frage des Stoffes, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und dann ist da noch Olivier Assayas The Wizard of the Kremlin, ein brisanter Politthriller, eine Romanverfilmung über einen fiktiven Politberater, der Putin den Weg bereitet hat. Ein Eintauchen in die politischen männlichen Machtgefüge. In den Hauptrollen Paul Dano und Jude Law als Wladimir Putin. Assayas erzählt intelligent, mit Nuancen und Bedacht. Putin im Film sei, so Law, keine Imitation, sondern eine Interpretation.
I think it was key to for me to remember that it's a character within a much broader story. We weren't trying to define anything about anyone.
Er gebe als Putin nur wenig von sich preis, sagt er, trüge eine Maske. Für ihn als Schauspieler war die Rolle eine Herausforderung. Der Film sei auf der Suche nach der Frage, was Macht sei, ohne sie eindeutig beantworten zu können. Für ihn sei Macht, die Kontrolle über seine eigenen Entscheidungen zu haben.
I guess it's how you perceive the world and what you want to get out of it. To me, that is being in control of your experiences and what you experience or what you choose to experience in life.
The Wizard of the Kremlin erzählt viel über Männer, über Macht und auch über Monster. Männer an die Macht? Nach diesem Wochenende auf dem Lido lieber nicht. Die zweite Hälfte des Wettbewerbs gehört den Regisseurinnen. Zum Glück.
Anna Wollner über die Filmfestspiele in Venedig. Und damit kommen wir zum Sport am Sonntag in den Themen des Tages. Heute mit Hendrik Lückhoff.
Und wir starten mit der Fußball-Bundesliga. Da hat der VfL Wolfsburg den zweiten Sieg im zweiten Spiel verpasst. Nach dem Auftakterfolg vergangene Woche in Heidenheim gab es heute zu Hause ein 1:1 gegen Mainz. Und Moritz Kasserlet war dabei.
Es hätte der perfekte Saisonstart für die Wolfsburger sein können, doch sie haben den zweiten Sieg aus der Hand gegeben. Kurz vor Schluss trafen die Gäste aus Mainz zum verdienten Ausgleich und der Nachmittag wurde für VfL-Kapitän Maximilian Arnold zur Enttäuschung.
Ja, ich glaube nicht nur im Ergebnis, sondern auch, wie wir gespielt haben heute, haben wir nicht diese Energy auf dem Platz bekommen. Ja, sowas gibt es leider. Das einzige Positive gerade ist so der Punkt. Sonst muss man ehrlich sagen, war das heute nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Schon nach 9 Minuten waren die Wolfsburger in Führung gegangen durch das erste Bundesliga-Tor des jungen Aaron Zehnter. Danach gab es viel Leerlauf und nur wenige Chancen. Bis zur Drangphase der Mainzer in der zweiten Hälfte. Chor köpfte an den rechten Pfosten, dann traf Amiri per Handelfmeter zum 1:1. Und der Mainzer Torwart Robin Zentner hatte in seinem 200. Bundesligaspiel doch noch Grund zur Freude.
Dadurch, dass wir so spät den Ausgleich gemacht haben, glaube ich, nehmen wir den Punkt mit, können damit leben. Aber wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Wenn man rein das Spiel sieht, glaube ich, hat man gesehen, dass wir das Spiel gewinnen müssen.
Es reichte zumindest zu einem Punkt, dem ersten für Mainz in dieser Saison. Wolfsburg hat jetzt 4 Zähler. Hat aber auch im 9. Heimspiel in Folge einen Heimsieg verpasst. Das ist ein neuer, negativer Vereinsrekord.
Und jetzt gerade spielt Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Nach einer guten Stunde führt Dortmund mit 2:0. Und um 19.30 Uhr steht dann noch die letzte Partie des zweiten Spieltags an. Aufsteiger Köln empfängt Freiburg. Wenn Sie wollen, Sie können ja alle Spiele der ersten und zweiten Liga live und in voller Länge hören auf sportschau.de und in der Sportschau-App. In der zweiten Liga ist Schalke 04 jetzt in der Spitzengruppe mit dabei. Die Schalker sind Tabellendritte nach dem 1:0-Sieg heute bei Aufsteiger Dresden. Außerdem hat Fürth mit 5:4 in Magdeburg gewonnen und Kaiserslautern setzte sich mit 3:1 gegen Darmstadt durch. In der Formel 1 hat der WM-führende Oscar Piastri den großen Preis der Niederlande gewonnen. Der McLaren-Pilot setzte sich vor Weltmeister Max Verstappen durch. Bitter verlief das Rennen für Piastris Teamkollegen und größten WM-Rivalen Lando Norris. Mehr von Volker Hirt.
Mit dem Sieg von McLaren-Pilot Oscar Piastri rückt die Fahrer-Weltmeisterschaft für einen der beiden Piloten des Traditionsrennstalls immer näher. Nur sein Teamkollege Lando Norris hat noch eine Chance, hat aber jetzt schon einen Rückstand von 34 Punkten in der Gesamtwertung, weil er in den Niederlanden aufgrund eines Motorschadens nicht ins Ziel kam. Davon profitierte zwar Max Verstappen, der Zweiter wurde, aber der Rückstand zur Spitze beträgt jetzt über 100 Punkte. Dritter in den Dünen von Zandvoort wurde überraschend der Formel-1-Neuling Isa Hadjar im Racing Bull. Beide Ferrari ausgeschieden, Nico Hülkenberg wurde 14.
Und das nächste Formel-1-Rennen ist schon kommendes Wochenende in Monza in Italien. In der Handball-Bundesliga ist der erste Spieltag der neuen Saison dann jetzt auch endgültig mal zu Ende. Über 5 Tage war er gestreckt und zum Abschluss hat der HSV Hamburg einen 36:33 Auswärtssieg in Stuttgart geholt. Meister Berlin gewann sein erstes Spiel deutlich gegen den Bergischen HC. Bei den US Open der Tennisprofis, da sorgt ein Deutscher gerade für eine Überraschung nach der nächsten. Jan-Lennard Struff. Und kommende Nacht deutscher Zeit will er den nächsten großen ärgern. Struff trifft im Achtelfinale nämlich auf den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Aus New York berichtet Tim Brockmeier.
Viel mehr Horrorbilanz geht kaum. 0-7. Siebenmal schon stand Struff dem Rekord-Grand-Slam-Champion gegenüber. Nullmal ging der Deutsche als Sieger vom Platz. Es gibt sicher bessere Voraussetzungen für ein Spiel, so Struff zu seinem Aufeinandertreffen mit Djokovic. Der Serbe aber spielt bisher in New York nicht die Sterne vom Himmel, hatte in allen seinen drei Matches bisher immer mal wieder Probleme. Die Dominanz früherer Jahre hat er längst nicht mehr. Trotzdem ist natürlich klar, Djokovic ist Favorit gegen Struff im Match am frühen Abend in New York. Beide spielen in der legendären Night Session im Ash Stadium, dem größten Stadion der Anlage. Größer also könnte die Bühne nicht sein für Struff, seine Horrorbilanz gegen den Serben endlich mal ein bisschen aufzupolieren.
Und Struff ist ja der letzte verbliebene Deutsche bei dem Grand-Slam-Turnier, nachdem Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev aus Hamburg vergangene Nacht deutscher Zeit überraschend früh in der dritten Runde ausgeschieden ist. Die deutschen Basketballer haben bei der Europameisterschaft ja bisher eine perfekte Ausbeute, 3 Siege in 3 Vorrundenspielen und damit die Finalrunde vorzeitig erreicht. Und jetzt gibt's die nächste gute Nachricht, denn dem erkrankten Bundestrainer Alex Mumbrou geht's schon deutlich besser und der konnte jetzt immerhin schon mal das Krankenhaus verlassen. Mehr von unserem EM-Reporter Armin Lehmann.
Anfang dieser Woche war er mit einem akuten Abdomen, also massiven Problemen im Bauchraum, hier in Tampere ins Universitätsklinikum eingeliefert worden. In den letzten Tagen ging es ihm schon wieder besser, sodass sich Mumbrou seit gestern Abend im Teamhotel der deutschen Mannschaft befindet. Allerdings wird er auch bei den beiden abschließenden Vorrundenspielen noch nicht an der Seitenlinie stehen. Alle weiteren Schritte werden in Absprache mit den Teamärzten von Tag zu Tag entschieden.
Morgen geht's für die deutschen Basketballer in der Vorrunde gegen Außenseiter Großbritannien, Mittwoch gegen Co-Gastgeber Finnland.
Vielen Dank, Hendrik Lückhoff. Das war der Sport in den Themen des Tages und das waren auch schon die Themen des Tages mit Nils Kinkel. Hier geht es weiter nach den Nachrichten um 19 Uhr mit Deutschland 3000. Eva Schulz hat heute Caroline Wahl zu Gast. Viel Spaß.